Hallo und herzlich willkommen zu einer Wertungsdiskussion oder einer Pro-Kontra-Diskussion. Heute mit dem Benjamin Braun.
Hallihallo.
Dem Haupttester von Death Stranding. Wir beide haben das Spiel, ja, wie soll man sagen, kilometerweit und lang gespielt, sind durch viele Täler und über viele Hügel und Brücken und Flüsse geklettert, gewartet, gefallen und getorkelt, haben das auch in einem Testbericht schon verewigt vor einer Woche und jetzt eben die Pro-Kontra-Diskussion. Und vorneweg, wir haben uns entschieden, nichts zu spoilern. Also ihr könnt das Ganze bis zum Ende anschauen. Natürlich deuten wir Sachen an und wir behaupten Dinge, die ihr uns glauben könnt oder nicht, aber wir beweisen sie nicht, wenn sie über die erste, keine Ahnung, Spielhälfte oder so hinausgeht, die ersten 20 Stunden oder so. Ja, ein bisschen, ja, ja. Wie lange hast du gespielt? Über 50 knapp?
Also laut Spielstatistik waren es bei mir am Ende 50,5 Stunden. Relativ viel nebenher gemacht, also am Anfang halt mehr als zum Ende hin, aber ich denke, ja, so mit grob 40, 45 Stunden kann man mindestens rechnen, selbst wenn man nur den Story-Missionen folgt.
Ja. Ja, und dass es hier heute so aussieht, ach, Bühnenbild, als wären wir gerade, weiß nicht, beim Umsteigen auf einem längeren Flug, hat natürlich einen Grund. Das Spiel ist im Prinzip eine Packesel-Wandersimulation. Es polarisiert, kann man auch ganz klar sagen. Das tun Kojima-Spiele häufig, weil es Leute gibt, die einfach alles, was dieser sicherlich begnadete japanische Designer so von sich gibt, für bares Gold nehmen. Und andere wiederum, die hören schon, DHL-Paketbote, das finde ich von dem echten Leben, ist eine niedere Kaste, die ich keine Ahnung, um Gottes Willen, ich bin sehr froh, dass es die netten DHL-Boten gibt. Wir haben auch einen sehr netten, zumindest privat. Hier sind sie eher manchmal nicht so weg.
Und, ja, bei der DHL sind die meisten Pakete versichert.
Ne? Ja, von daher. Genau, da gehen ein bisschen anders mit um als Amazon oder Hermes. Hermes sind die allercoolsten. Also wenn ein Schrottauto vorfährt und danach fehlt was, dann war es ein Hermes-Bote.
Bei Hermes ist immer am besten, wenn man die Nachricht bekommt, wir haben sie zu Hause nicht angekauft, ja, genau. Die Filiale eingeliefert worden.
Nee, ganz nach zu Hause gewesen. Wobei ich hatte jetzt auch mit DHL was, Kontaktlinsen. Ja, das wurde beschädigt, muss neu verpackt werden. Das war so vor 2 Wochen. Egal. Also, andere polarisiert es insoweit, dass sie gar nicht erst wissen wollen, um was es in diesem Spiel geht. Und das kann ja gar nicht spannend sein. Und vielleicht können wir auch da ein bisschen was beitragen zum Erkenntnisgewinn, warum wir immerhin noch eine 8.5 gegeben haben.
Ja gut, was heißt immerhin noch?
Ne? Also das ist eine sehr hohe Wertung.
Ja. Kann man
nicht aber sagen. Es ist halt keine 10, wie man vielleicht hätte erwarten können. Aber es ist halt auch keine 5.0, wie man einer Berufssimulation aus dem Hause Giants es geben würde oder so. Giant Software. Oder 6.0 oder so. Ja, um was es geht, das könnt ihr alles aus vielen anderen Quellen, unter anderem bei uns schon entnehmen. Ich verweise nur auf das, glaube ich, sehr schöne, ausführliche Testvideo zu Death Stranding. Auch das spoilerfrei, bis auf einige Cutscenes, die aber in sich nichts verraten. Und genauso wollen es auch wir heute halten. Also, wenn du für unsere werten Diskussionszugucker so in 1-2 Sätzen zusammenfassen müsstest, was Death Stranding ist für dich, was wäre das?
Ein äußerst interessanter, also erzählerisch interessanter Trip durch eine postapokalyptische Welt, die man so noch kein zweites Mal gesehen hat, die vor verrückten Ideen nur so strotzt. Aber nicht immer ja, sinnvoll und für alle so gleich nachvollziehbar ist, auch zum Ende hin nicht, aber die einfach sehr faszinierend ist. Mhm. Aber die spielerisch eben, das könnte man vielleicht noch dazu sagen, als Anschlusssatz, vielleicht nicht ganz so begeisternd ist.
Ja, finde ich eine gute Zusammenfassung. Ich nenn's den ersten echten Wandersimulator. Ich persönlich, vor allem früher, als ich noch sportlicher und aktiver war und nicht nur vor der Mattscheibe saß und keine Kalorien verbrannt habe, ich bin gerne gewandert. Ich mache sogar heute noch ab und zu. Also so Irlandurlaub ist für mich immer dann irgendwo hochkraxeln, also zu Fuß, aber schon. Ne? Oder einfach
gibt's in Irland auch hohe Berge?
Natürlich. Ja. Und vor allem, du fängst ja oft am Seelevel an und dann ist jeder Berg sehr, also auch ein 800-Meter-Berg ist auf einmal hoch, wenn du bei 0 Meter anfängst.
Natürlich.
Und die Halbinsel Dingle, Donegal, auch stellenweise die Connemara. Und an das hat es mich doch sehr erinnert.
Aber also, macht das denn auch so viel Spaß, wie in der wirklichen Natur rumzuwandern?
Nein, aber einige Sachen sind schöner. Du trittst nicht in Schafsscheiße und in Schafspisse die ganze Zeit wie in Irland. Aber ich meine das durchaus ernst und lobend. Also zum einen so rein die Simulation des Laufens, des Wanderns, dass dass die Schwerkraft beachtet wird, dass wenn du voll bepackt irgendwo gegentrittst, es was anderes ist, als wenn du gar nichts trägst und irgendwo gegentrittst. Vor allem aber, wie ist so das Gebirge runter oder Hügel runter, wie sich da Lasten so dich treiben. Du kannst ja nicht einfach aufhören und stehen bleiben.
Nee, du fühlst die Belastung zwar nicht, die du in Wirklichkeit hast, du spürst die Belastung nicht, aber du fühlst sie.
Du fühlst sie sozusagen, genau, im Spiel wird das sehr, sehr gut umgesetzt. Und dazu halt diese weiten Landschaften, diese kargen Landschaften, hat mich einfach sehr an Nordwestirland erinnert. Und wahrscheinlich wird es andere Leute an, keine Ahnung, Schottland erinnern und wieder andere, keine Ahnung, an spanische Gebirgs- oder Hochplateaus, aber das ist einfach super gemacht. Und das in Verbindung mit dieser Einsamkeit und dieser doch sehr bedrohlichen Welt war für mich so das Wesentliche. Und ansonsten kann ich aufhören, weil du hast alles gesagt. Die Spielmechanik ist zwar weit über dem, was man bei Walking Simulator normalerweise hat. Da ist schon viel Mühe reingeflossen. Aber das ist kein Spiel, wo man spielmechanisch immer weiter spielen möchte. Sondern es ist eher ein Spiel, wo man spielmechanisch, finde ich, immer mehr angeödet wird mit der Zeit.
Das ist mir definitiv ähnlich gegangen. Also gerade zum Ende hin, da denkst du, dann ist dann wieder die Schnellreise gesperrt und dann musst du dann irgendwie 4 Kilometer bis zur Stadt zurücklaufen und so weiter. Ja. Und es ist nicht anspruchsvoll dabei, es ist einfach nur aufwendig. Es ist einfach nur aufwendig, es dauert lange und es passiert ja auch nicht wirklich viel. Ne? Es wird zwar hier und da dann schön mit Musik oder so dann mal was inszeniert, das ist auch nicht schlecht gemacht, aber es nimmt halt einfach zu viel Zeit dabei in Anspruch.
Das ist richtig, wobei just diese Passagen, wo du dann irgendwie vor dir breitet sich ein Tal aus und dann kommt auch einer dieser Songs, die übrigens immer mit Titel und Interpret eingeblendet werden, wahrscheinlich sind alle bei Sony Music unter Vertrag, würde ich mal behaupten. Keine Ahnung, habe ich nicht nachgeprüft. Das sind schon große Momente, die Musik passt auch, wenn man so ein bisschen auf so Ambient, Moody Sachen steht, so, also teilweise auch mit Gesang und es passt eigentlich immer ganz gut.
Ja, ist unterschiedlich, ne? Und auch eine gute Durchmischung, also er hat ja sowohl japanische Künstler als auch westliche Geschichten. Genau. Und,
also es macht wirklich Spaß, es sind so die guten Momente, auch am Anfang, wenn man noch jede Route wirklich sich die Karte anschaut und dann plottet und sich da den Weg und dann vor Ort sieht es doch ein bisschen anders aus, man findet eine Abkürzung. Das sind schöne Momente, aber das wird halt ins Tausendfache wiederholt. Und du kannst Gift draufnehmen, bevor ein Kapitel vorbei ist, wirst du nochmal ganz an den Anfang zurückgeschickt. Und oder so Geschichten, dann habe ich zum ersten Mal ein Motorrad und schaffe es, weil übrigens so toll die Walking-Simulation ist, so bescheuert schlecht ist die Fahrzeugsimulation. Dann fährst du über 1-2 Steine, wirst hochgeworfen, wie in den allerschlechtesten
Goat-Simulators
oder sowas und kommst gar nicht mehr weiter. Aber ich habe es echt schon erlebt, dass es dann so steil nach oben gegangen ist. Ist es ein Motorrad mit den beiden Vorderreifen?
Ja gut.
Trike, auch immer.
Ja gut, ich meine, das macht natürlich insofern Sinn, weil dann hat man die Ausrede, weil wenn du die Sachen, da kommen wir ja später noch zu, ein bisschen was die Balance angeht, das hilft natürlich, wenn zumindest an einer bestimmten Stelle von deinem fahrbaren Untersatz eine Doppelbereifung ist, die das halt auf breitere Füße stellt. Ne?
Anyway, aber was ich sagen will, ist, dann ist mir das sofort kaputt gegangen. Dann hatte ich mich gefreut und dann so eine schlechte Fahrphysik und dann war es gleich wieder kaputt und dann dauert Stunden, bis du das wieder selbst herstellen kannst. Naja, also so schön es am Anfang ist, so sehr läuft sich das tot und es ist halt auch dummerweise so, dass es im Spiel eigentlich zu 100% um Fetch-Quests geht. Also darum, etwas zu holen, etwas zu bringen, etwas einzusammeln. Das wird zwar schon variiert, mal sollst du in eine atomar zerbombte Ruinenstadt rein, mal sollst du aus einem Lager was klauen, mal sollst du irgendwelche Preppers in ihren Bunkern besuchen.
Mal lieferst du eine Pizza.
Oder mal lieferst du eine Pizza, was ja noch eine der spannenden Sachen ist. Und es wird auch, gutes Beispiel, es wird auch schön variiert, was so bei der Fracht zu beachten ist. Die darf halt nur so und so zerstört werden oder muss noch so und so intakt ankommen. Also jede Fracht ist immer in einem Behälter drin. Aber das ist halt das ganze Spiel. Es gibt zwar Kämpfe, aber die sind eigentlich nur am Anfang spannend. Und am Anfang ist es mehr so ein Schleichen und irgendwie weg. Also die ersten Stunden mit den GDs oder GDs fand ich wirklich nervenzerfetzend. Aber relativ schnell danach kannst du dich gegen die wehren. Und von da an, also ab den Blutgranaten, und von da an verlieren sie sehr von ihrem Schrecken. Und irgendwann merkst du auch, naja, selbst wenn die mich packen, ist noch nicht aller Tage Abend, sondern wirst du, das ist glaube ich kein Spoiler, du hast es auch im Video gezeigt, dann das ist eigentlich sau cool, dann wirst du so weggezogen und die Landschaft ist unter diesem Death-Teer oder wie immer man den nennen soll, im Spiel sagen sie nur Teer dazu, und da ist dann halt so ein großes, so ein Oktopus-Monster und verfolgt dich, aber auch da kommst du problemlos. Hast du eigentlich mal in diesen Open World Groß-GD-Sequenzen mal versucht, die wirklich zu bekämpfen?
Ich habe das gar nicht versucht, weil letztlich ist es ja so, du bist ja eh mit relativ viel Fracht ausgestattet. Die musst du halt irgendwie abliefern, um die Missionen und vor allem halt die Story, was ja das Reizvollste am ganzen Spiel ist, fortsetzen zu können. Und du müsstest dir natürlich die Waffen zusätzlich aufhalsen. Und das Problem ist ganz einfach, du machst das nicht. Mhm. Und die GDs, die, ja, ich habe das nicht wirklich bei den nicht verpflichtenden GDs nie versucht. Tatsächlich, weil ich nie Waffen dabei hatte, aber ich glaube, die erhalten so wenig Schaden durch eine einzelne Waffe, die du dabei hast, ne? Begrenzte Munition und so weiter und so fort. Du könntest die mit einer Waffe, die du mit dir rumträgst oder ein paar Granaten noch dazu, könntest die möglicherweise wahrscheinlich gar nicht besiegen.
Ja.
So, von daher ist die einfachere Lösung, weil du musst dich mit den Nichtverpflichtenden ja nicht anlegen.
Einfach weglaufen.
Du läufst einfach weg und sobald du den Teerbereich verlässt, dann verschwindet das GD wieder und du kannst weitermachen.
Ja, und du musst dann deine Ausrüstung zusammensuchen.
Übrigens, ja, nicht unbedingt. Du musst ja nicht unbedingt verloren haben.
Ja, aber ja, bei den zweimal, wo mir es passiert ist,
man muss
allein dadurch durch die kleineren GDs am Anfang. Aber da sind wir gleich wieder bei einem sehr starken Punkt, den ich wirklich schätze, was auch, glaube ich, jemand, der nur sagt, DHL-Boote, interessiert mich nicht, so kapiert. Wie das ganze Thema Fracht, das ja nun einfach auch zentral ist, behandelt wird, ist erstmal ziemlich durchdacht und detailversessen. Denn du schnallst dir das halt alles hinten drauf oder du hast auch von Anfang an kannst du dir
an
Körperteilen noch Sachen festmachen. Genau. Das geht teilweise wieder verloren, wenn du irgendwelche kraftsteigernden Exoskelette anziehst, dann hast du nur noch an Armen und so. Dann hast du Taschen, dann hast du später Beutel und dann hast du noch eine Aufhängung für, glaube ich, bis zu zwei Paare Stiefel, die du mitführen kannst. Also Fracht ist wirklich wichtig und auch, wo die platziert ist. Also wenn die schlecht mit einseitiger Schlagseite nach links oder so auf dem Rücken ist, dann kippst du wirklich dauernd nach links, musst das ausgleichen und so weiter. Da steckt sehr viel drin. Und wie bei einer, sag ich mal, sehr guten Rennsimulation oder einer Mech-Simulation, die es ernst nimmt, siehst du quasi direkt an deinem Fahrzeug, das ja du selbst bist, plus Fracht, wie der Zustand dieser Fracht ist.
Also da müssen wir an der Stelle, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, es gibt ja im Spiel diesen sogenannten Zeitregen, der Menschen altern lässt, aber der auch gleichzeitig dann eben diese Frachtcontainer beschädigt.
Ja.
Und keine Ahnung, die verrotten halt dann mit der Zeit, wenn sie zu viel davon abkriegen. Und man muss sie notfalls reparieren, damit die Fracht halt in möglichst gutem Zustand am Ziel ankommt.
Weil sobald der Container tot ist, sozusagen ganz durchrostet oder was auch immer dieser Zeitregen macht, nimmt halt die Fracht Schaden und du musst in der Regel entweder sie unbeschädigt oder nur mit so und so viel Prozent Schaden bringen oder du kriegst halt einen Bonus, umso weniger beschädigt sie ist. Und das sieht man halt wirklich. Darum habe ich gerade so Mech-Simulation und Autorennspiel gesagt. Du siehst halt wirklich, einerseits Beschädigungen, da flackern so Bänder auf, quasi wie bei einem Koffer, na, hier ist es keiner dran, solche Bänder, die man entweder macht, um das Zeug zusammenzuhalten oder es an der Gepäckausgabe wiederzufinden. Ah, ich bin der mit dem blauen Band, ach scheiße, es gibt drei blaue Bänder.
Ja.
Die leuchten rot auf und die Fracht selbst, die Koffer werden halt so, verrostet letzten Endes.
Ja gut, ich meine, man könnte jetzt noch zusätzlich erwähnen, also wo wir eben bei den GDs waren, wenn man halt GDs begegnet, man nimmt später eine Wetterstation ein und kann dann zum Beispiel diesen Zeitregen
vorhersagen.
Theoretisch, man kann die umgehen, theoretisch. wenn man halt Kontakt mit diesen BDs hat, dann hinterlassen die auch ihre schwarzen Handabdrücke auf der Fracht. Und das ist natürlich schon, also ich meine, das hat mich am Ende nicht wirklich interessiert, aber es ist schon so ein bisschen, das hätte man wahrscheinlich auch besser machen können, wenn man die Fracht einfach abliefert, ohne diese schwarzen Handtatschen auf dem Gepäck. Das mag zumindest für manche Leute eine Motivation sein. Mich hat es am Ende jetzt nicht so interessiert.
Aber ich kapiere vor allem die Fußspuren nicht, aber da kommen wir noch beim Thema GD dazu. Also ganz toll gemacht, allerdings auch unglaublich umständlich. Also es gibt wenig in der Beziehung, weil es hatten dann Inventarmanagement, ist es ein sehr komplexes Rollenspiel auf einmal, aber eins mit dem schlechtesten Inventarmanagements, die ich kenne. Ich habe diese reine Listengeschichte bis zum Schluss schwer kapiert. Also klar, man wusste dann, wie es geht, aber so intuitiv in Fleisch und Blut übergegangen, ist mir das zu keinem Zeitpunkt. Du musst sogar ja Aufträge so annehmen. Ja. Also du markierst quasi, ob es Fracht ist oder Aufträge oder sonst irgendwas, markierst du genauso und dann musst du ganz runterscrollen und da ist dann der Bestätigungsknopf und wehe, du drückst auf den nicht drauf. Oder dann kannst du manche Sachen in Terminals machen und andere Sachen, zum Beispiel die automatische Verlagerung, weil ich habe nicht, dass immer selbst wieder mir hingerichtet auf meinem Rücken, sondern ich habe eigentlich immer Y gedrückt, um das automatisch angeordnet zu bekommen. Das ist auch ziemlich sinnvoll. Kann ich nur außerhalb des Terminals aus meinem normalen Inventar heraus machen. So Geschichten habe ich nicht verstanden, warum man die nicht besser lösen kann.
Es ist spielerisch auf jeden Fall da in vielerlei Hinsicht umständlich geregelt. Das gilt allerdings vor allem, also jetzt weniger für die Gewichtsanordnung, sondern eher dann für Fracht, die du halt in einer bestimmten Position transportieren musst.
Also zum Beispiel flach wie die Pizza.
Wo wir bei der Pizza waren, und da musst du dir halt im Prinzip, da führt gar kein Weg dran vorbei, wenn du dann nicht zusätzlich noch irgendwelche anderen Sachen vorher aufgestapelt hast, kannst du das gar nicht flach legen.
Das geht gar nicht. Genau. Oder etwas, was ich echt super nervig finde, was sich nach hinten raus zwar bessert, aber bestimmte Sachen sind sehr nützlich. Das Reparaturspray zum Beispiel, dann hat man nicht so die Panik im Zeitregen, sondern lässt das ruhiger angehen. Ne? Oder auch Blutkonservenbeutel, die quasi die Munition sind, oder auch diese schon erwähnten Blutgranaten, das sind alles relativ leichte Dinger, zwischen 1 und 2,5 Kilo, und man trägt so problemlos 120 später oder 150 oder was weiß ich. Aber wenn man die nicht in die ganz begrenzten kleinen Sammelbehälter quasi reinbekommt, dann nehmen die jedes Mal im Prinzip so einen Alukoffer an Platz weg. Das heißt, ich bin jemand, der gerne einen Vorrat an Munition dabei hat, also wegen mir jetzt die Blutgranaten oder auch von diesem Reparaturspray, und dann bin ich eigentlich das meiste Zeit vom Spiel, bin ich wirklich, also das kann man gar nicht beschreiben, also das bis zur Decke und drüber hinaus, also 4-5 Meter hohe Frachttürme bewege ich da auf meinem Rücken, nur weil ich Sachen mitnehme, die alle in einen von diesen Scheißkoffern passen würden. Und da muss ich sagen, was sie sich da gedacht haben, verstehe ich nicht.
Ich verstehe das durchaus. Das Problem ist eigentlich nur, dass das in der Praxis halt einfach nicht funktioniert, weil irgendwann gehst du halt einfach hin und merkst, also so wirklich das Reparaturspray, also vielleicht nicht unbedingt eine Awesome-Wertung am Ende zu erreichen, das klappt dann vielleicht nicht immer, habe ich aber trotzdem wirklich in den meisten Story-Missionen bekommen. Du gewinnst ja irgendwann an, ich nehme kein Reparaturspray mit, warum soll ich mich, oder keine Waffen mit, warum soll ich mich zusätzlich belasten?
Und vor allem, das finde ich eigentlich schon eine interessante Sache, aber halt eine, die leider aus dieser fehlenden Flexibilität herrührt, weil man hätte problemlos die enger zusammenpacken können und später
hätte das natürlich verpflichtender machen können, dass halt wirklich die Notwendigkeit besteht, das hier und da zu machen, dass du auch mal Gebrauch davon machst, dass du kannst ja Teillieferungen auch vornehmen, dass du theoretisch
muss noch mehr rumlaufen.
Ja, eben, ja. Ne? So, aber genau deshalb verzichtest du eben auf diese Zusatzlast, weil wir hatten da Lust drauf, dann sogar noch am besten noch zweimal bis zum Einsatzort zu lauern.
Du siehst hier deinen eigenen Charakter nicht mehr. Der ist jetzt so toll, das ist der Norman Reedus. Also wirklich, mir hat es auch echt Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Der passt da irgendwie auch rein. Das ist nicht so ein Jammerlappen da, der irgendwie.
Das ist halt schottischer Whisky-Trinker,
ja, ne? Der passt. Übrigens, wenn man ihn in Late-Night-Shows sieht, finde ich nicht so überzeugend, dass der Keanu Reeves um ganze Dimensionen cooler und...
Der hat auch mal Awesome gesagt, ne?
Ja. Aber du siehst ihn halt nicht, weil ich den ganzen Gepäck habe. Das sind dann so die Momente, wo ich mir denke, haben sie das wirklich zu Ende gedacht? Ja. Und dann halt, was wir ja schon eingangs gesagt haben, du mit deinem Eingangsbeschreibungsstatement, du wirst halt unglaublich durch die Gegend geschickt. Und das hat mir lange Spaß gemacht, aber irgendwann hast du kapiert, realisiert, die Welt ist nicht wirklich so gefährlich, bis auf letzten Endes geskriptete, feste Sachen, die du halt machen musst. Das kann dir gar nicht so viel passieren. Du kannst sehr oft auch weglaufen, was auch so das Waffensystem so ein bisschen relativiert. Ist vielleicht eher, wenn man es möchte, kann man halt auch auf diese Mule schießen und sie lähmen oder man kann sie
nach... auch totschießen.
Kann sie auch totschießen.
Dann heißt es ja angeblich, dass dann gibt's mehr
GDs.
Genau.
Ja. Aber man wird sehr in der Gegend rumgeschickt. Also ja. geh dorthin. Nein, ich helfe dir jetzt nicht. Erst musst du mir das bringen. Da war ich doch gerade erst.
Ja. Nee, aber um an den Punkt anzuknüpfen, dass du, wo du sagst, nicht konsequent zu Ende gedacht. Ich glaube, das Konzept, das wollte Kojima ursprünglich viel strenger machen.
Mhm.
Dass du gar nicht drum herum kommst, dich zusätzlich mit Waffen und so weiter zu belasten. Und sie haben im Rahmen der Entwicklung festgestellt,
das wird zu hart.
Das funktioniert. Ja, das funktioniert so nicht. Mhm. Dann macht das überhaupt keinen Spaß mehr. Und zwar keinem mehr Spaß und nicht nur einem Teil der Leute.
Mhm.
Und was Ähnliches kann man halt zum Beispiel bei den GDs, auch wenn man da später ist, nochmal im Detail drauf kommen, halt an Kämpfen sehen, dass du in den verpflichtenden Kämpfen, wo du nicht flüchten kannst, wo du so eine Art Nebelwand dann quasi
um dich hast. Ja, Arena, eine typische im Prinzip.
Dann bekommst du halt Waffen, Blutbeutel, Handgranaten, alles kriegst du nachgeworfen.
Und das ist ja extra sinnlos, weil also der Trick ist, man ist natürlich selbst was ganz Besonderes, ein Auserwählter. Wie besonders man ist, merkt man dann erst ganz im Finale, aber dazu, wir spoilern ja nichts, aber wir haben einen Menschen, der quasi diese GDs, diese Abgesandten einer anderen Welt, die quasi parallel zu unserer und die uns immer mehr übernehmen, die als Schatten auftauchen, dann aber komischerweise diese komischen Monster-Riesenfüße haben, die überhaupt nicht zu den da rumschwebenden Formen passen. Aber alles künstlerische Freiheit akzeptiere ich. Aber wir sind halt jemand, der die spüren kann, zusammen mit diesem BB-Baby, diesem mitgeführten lebenden Akku, der im Alter von 24 Wochen, wie man lernen kann im Spiel, einer Todmutter quasi durch Kaiserschnitt entfernt wird. Und dann ist das quasi so eine Art Sensor, um diese Viecher sehen zu können. Dann kann ich sie auch sehen. Und dessen Blut oder auch dessen andere Ausscheidung, man kann auch pinkeln und kriegt dann sehr ineffiziente im Vergleich Granaten, auch die X0, X1, X2 Granaten. X2 gibt's für Stuhlgang, X1 für Urin und X0, wenn du nur duscht.
Man kann auch kacken?
Ja. Da gibt es die besten Granaten. Also
ich hab, wie das für Norman Reedus als Schotte halt üblich
im ist, im Stehen gepinkelt
gemacht. Nein,
aber ab und zu auch. Und auch da, das sind Details drin, wenn du das, ich krieg da Granaten, dann gehst du dreimal auf den Topf, bringt nichts, so oft musst du gar nicht. Also oder wenn du dann...
Ja gut, das ist ja das...
Darf ich mal ausreden mit dir? Ja. Wenn du dann, pinkelst und willst gleich nochmal pinkeln, geht das auch nicht mehr. Dann stehen aber überall Monster-Drinks rum. Dennis würde sich freuen, der trinkt das im echten Leben. Also wirklich ein ganz übles, mich wirklich aktiv nervendes Product Placement. Aber wenn du dann da so 2-3 Dosen leerst, dann kannst du wieder... Also wirklich lustige Details, aber die von dir erwähnten herumliegenden Blutbeutel in den Arena-Bosskämpfen, das ist doch mein Blut, weil nur mein Blut ist ja effektiv gegen das Viehzeug. Wie können die in dieser ganzen Boss-Arena verteilt sein? Macht halt auch keinen Sinn.
Nee, aber zum Thema Bluten, wo du gerade Unterschlupf sagst, pennen kann er immer und er kriegt immer Blut abgezapft. Auch wenn du kurz nachdem du rausgehst, direkt wieder reingehst und nochmal pennen gehst.
Alles immer, okay. Aber dann kriegst du halt immer auch diesen einen Blutbeutel dann.
Genau, der wird dann halt irgendwie in deinem privaten Spind abgelegt und du kannst ihn halt, wenn du willst, mitnehmen.
Ja. Also wirklich, also ihr merkt schon unglaublich viele Ideen drin, aber was so die spielmechanische Verkettung anbelangt, ist nicht alles geglückt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, dem Unterschlupf. Der Unterschlupf ist eine von doch diversen Sachen, die man bauen kann, wenn man quasi es einmal gelernt hat und dann die entsprechenden Materialien hat. Die findet man überall. Man kann auch altes Zeug oder kaputtes Zeug recyceln und dann ist an der Stelle, wo man es recycelt, halt wieder der Vorrat an, wie heißt das Zeug, Chrysaliten? Nein, Chiraliten oder sowas. Und an Keramik und Metall und was es sonst noch gibt, ist halt wieder aufgefüllt und daraus kann man dann Sachen bauen. Jetzt ist es so, diese Sachen sind nur Ausrüstungsgegenstände, sondern, und das ist cool, man kann auch in die Landschaft Dinge bauen. Brücken, Unterschlupfe, Travos oder diese Energie, Masten da.
Zeitregenunterstände,
aber auch Unterschlüpfe, wo man wirklich schlafen kann und sich erholen kann, weil die Erholung geht runter und das BB wird immer nerviger und wenn man hinfällt und schreit, dann muss man es wiegen mit dem Controller, wirklich viel.
Ne? Ja, und Straßen ja sogar. Ne?
Und Straßen, aber die Straßen, du hast es richtig gesagt, theoretisch, denn um eine Straße zu bauen, muss ich an mehrere Abschnitte hin. Da ist dann auch wieder so ein Terminal. Und da muss ich dann Massen, ich glaube 800 Keramik und Metall und was weiß ich, reinschmeißen. Und um das zu machen, wenn nicht mal so eine Straße zufälligerweise nur 100 Meter von einem anderen Terminal entfernt ist, von so einem Unterschlupf, wo ich quasi Sachen recyceln kann und relativ schnell neu bekomme, ist eine echte Arbeit. Hast du auch nur eine Straße fertiggestellt?
Ja, abgesehen von der, die man im Rahmen der Story bauen
muss. Machst du nicht, oder?
Nö, aber ich habe auch sonst in der
Spielwelt
wenig gebaut. Ja. Das Einzige, was ich im Prinzip an Ausrüstungsobjekten, also kann ich auch als Bauen bezeichnen, benutzt habe, sind Leitern oder halt zum Abseilen halt diese Vorrichtungen.
Und die sind super praktisch, das muss man sagen.
Ja.
Denn damit kannst du wirklich, wenn du merkst, du gehst den Weg schon zum zweiten Mal, dann ist auch das als Vorgriff auf unseren großen Guide, der euch durchs Spiel führen wird, wenn ihr wollt. Wenn du eine Strecke zum zweiten Mal gehst, kannst du eigentlich sicher sein, du wirst noch 10-mal gehen. Ich übertreibe leicht. Und dann lohnt es sich in der Regel, wenn es eine Abkürzung, so steile Klippen runter gibt oder so, da mehrere von diesen Spannseilen zu nehmen. Die sind super praktisch, da sparst du dir dann eine echte Lebenszeit. Und das ist auch cool. Also du kannst diese Leiter in der Landschaft platzieren oder auch die Brücken in die Landschaft bauen oder diese Seile. Nicht an allen Stellen, aber eigentlich fast überall, wo es Sinn macht. Manchmal stehen sie dann auch noch 10 Meter in die Nacken. Luft, weil der Vorsprung gar nicht so hoch war, aber sie funktionieren trotzdem. Ich habe es ausprobiert. Und das macht Spaß. Und das ist halt etwas, wo die Vision vom Kojima mit diesen Strands, mit diesen Verbindungen, mit diesen Schnüren, das ist ja im Englischen doppeldeutiger, im Deutschen ist nur noch der Strand übergeblieben eigentlich, dieser Totenstrand. Wo er, glaube ich, die Vision hat, dass man sich mit den KI-Booten, die auch noch irgendwo rumlaufen, die man ja sogar mal treffen kann, oder vor allem mit anderen Menschen, die das Spiel auch spielen, verbunden fühlt, weil man denen Dinge baut oder von denen gebaute Dinge benutzt. Und wo kann man dann auch Likes vergeben, wenn man an der Stelle ist. Aber ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich es sehr häufig einfach offline gespielt habe, bei mir ist dieses Gefühl nicht aufgekommen. Das war mir sowas von egal.
Ja, also für mich hat das jetzt auch nichts zur Atmosphäre im Endeffekt beigetragen. Es ist ganz einfach so, dass das bei mir dazu geführt hat. Da haben halt schon einige andere Leute irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal was Sinnvolles gebaut. Ich habe das dann halt auch mal benutzt, habe dann auch natürlich Likes gegeben. Das habe ich durchaus gemacht. Aber das hat bei mir halt letztlich dazu geführt, nö, also es gibt hier eigentlich kaum eine Stelle, wo ich groß irgendwie was mal selbst bauen müsste. Allerdings bin ich da eben auch dankbar für, weil wenn ich da ständig wirklich dann Metalle und Keramik
das
und
sonst blöd.
Nee, ja. Da hätte ich keine Lust drauf, das würde mich ja nur noch nerven. Also glaube ich zumindest.
Ja, also halten wir mal fest, super toller Wandersimulator, eine durchaus erstaunlich komplexe Spielmechanik, die sie aber mit jeden 10 Stunden, die man spielt, immer weiter abnutzt, aus unserer Sicht, kann man glaube ich so sagen. Und dann auch noch was eher vielleicht Kritisches, dann auch noch die GD-Kämpfe. Am Anfang sind die super spannend. Also du triffst, also es regnet und dann zieht er automatisch eine Kapuze über. Zeitregen, gefährlich und so. Dann weißt du eigentlich immer, wenn es regnet, komm auch irgendwann bis in so einem Gebiet, wo die GDs kommen oder es wird von der Story eh vorgegeben in der Mission. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Du siehst die nämlich nur, wenn sie quasi von diesem Radar angestrahlt werden. Also dein BB ist quasi verbunden mit dir und dann kommt da oben so ein Radar raus. Ja. Und das ist auch eine so geile Idee. Das kannst du 1000 Leuten zeigen, die finden es okay oder toll oder wie auch immer. Aber keiner der 1000 wäre in der Lage, auf diese Idee zu kommen. Denn dieses Radar hat, glaube ich, 5 so Zungen und kann so zumachen und klappert quasi in die Richtung mit seinen Lichtflügeln, wo das nächste GD ist. Und das ist einfach ein super Effekt. bisschen eingeschränkt dadurch, dass ich es oft gar nicht sehe, weil ich zu viel Gepäck auf den Schultern habe. Da musst du erst die Kamera drehen, um zu gucken, in welche Richtung klappert das denn. Auch ein Argument dafür, möglichst leicht zu reisen, wie die erfahrenen Vielflieger. Aber das ist toll. Und dann kauert man, wenn die einem dann ganz nahe kommen, beziehungsweise man selbst will an ihnen vorbei, dann hält man die Luft an. Und das wird nur ein paar Sekunden lang. Und am Anfang ist das super spannend. Und nach 5-6 Stunden, spätestens wenn du die Blutgranaten hast, ist es eigentlich nicht mehr so spannend. Dann nervt es eher als Unterbrechung. Oder wie hast du das erlebt?
Ja, nerven würde ich jetzt nicht sagen. Das Problem ist halt einfach, dass das Entkommen dann zu leicht ist im Prinzip letztlich. Ne? Weil, wie gesagt, ich meine, sie greifen dich dann. Also, wie gesagt, ich bin da gar nicht mehr stehen geblieben, habe da irgendwie die Luft angehalten. Du bist
einfach durchgelaufen.
Ich bin da durchgelaufen. Dann kommen sie halt, dann greifen sie nach dir, dann
rennst du weg. Ja.
Ne? Und wenn sie dich dann gepackt haben, dann schüttelst du halt kurz ab. Wenn du Pech hast, fällt dir auch mal was hin, aber dann sammelst du es notfalls auf und gehst halt wieder weiter. Und
ja, das habe ich schon ernster genommen und darum
hat's. Ja, am Anfang natürlich, habe ich auch, da habe ich regelrecht Panik geschoben.
Nee, aber auch noch, als ich wusste, dass mir nicht viel passieren kann, selbst dann habe ich es eher noch ernst genommen, weil ich einfach der Meinung war, irgendwie, also wenn ich das nicht ernst nehme, dann kann ich gleich auf dem YouTube durchspielen, Let's Play mit allen Cutscenes warten, weißt du, so ein bisschen. Also ich möchte jetzt nicht in die Ecke stellen, du hast völlig recht. Und darum haben sie mir auch nicht mehr so Angst gemacht. Aber ich habe dann halt eher meine Blutgranaten geworfen, mir einen Weg frei und bin dann halt durch. Mhm. Weil ich der Meinung war, so ist es irgendwie, habe ich mehr Spaß am Spiel. Und dann gibt es die Bosskämpfe. Die Bosskämpfe sind ja in Metal Gear Spielen, Metal Gear Solid Spielen, teilweise echte Bretter gewesen, echte Hämmer. Also schwierig. Ich fand die Bosskämpfe jetzt nicht super schwierig. Sie waren eher so MMO-Bosskämpfe. Also möglichst immer drauf und immer weiter drauf, bis dieser scheiß große Lebensbalken irgendwann mal auf Null ist.
Ja, das ist halt, hatte ich ja eben schon mal gesagt, so ein bisschen eben das Problem. Du hast sonst im Zweifel gar keine Waffen oder nicht genug Waffen dabei, um so ein GD, also ein großes GD, wirklich bekämpfen zu können. Und in diesen Bosskämpfen, da liegen halt überall Raketenwerfer rum, dann liegt da ein Sturmgewehr rum.
Weil du auch gar nicht es normalerweise bei dir tragen kannst, weil es viel zu viel wird.
Ja, nee, eben. Ne? Und ich meine, gut, du wechselst dann natürlich trotzdem ins Menü, weil der Kasten, der bleibt ja auch, wenn die Waffe leer geschossen ist, dann irgendwie noch am Rücken. Ne? Und anstatt, dass die Munition dann einfach irgendwie übernommen wird. Ah, ja, gut. So, ganz anderes Thema. Nee, aber anspruchsvoll sind die nicht. Und also zumindest in den Story-Boss-Kämpfen, da ist zumindest auch so ein, zumindest in manchen ein bisschen Dynamik drin. Aber auch nicht in allen. Also wenn du jetzt zum Beispiel an den allerersten im Spiel denkst, da gibt es später noch weitere, die ähnlich gelagert sind. Die kann man auch sehr, sehr statisch betreiben. Ne? Ich meine, dann steigen dann irgendwie irgendwelche Häuser
aus. Wir wollen ja nicht zu viel Spoiler.
Ja, nee, aber wie gesagt, im Prinzip, du kannst meistens an mehr oder weniger einer Stelle stehen bleiben.
Und einfach drauf.
So, und zwischendurch gehst du halt mal eine neue Waffe holen, dann ballerst du wieder drauf.
Und ja, und du wirst da umgeworfen und stehst wieder auf. Ja. Also die Bosskämpfe sind atmosphärisch durchaus super und es gibt auch vorher und nachher immer geile Cutscenes.
Weil die GDs halt auch cool aussehen.
Ja, ja. Und aber sie sind spielerisch nicht das große Highlight. Also wer Herausforderungen spielmechanischer Natur oder insbesondere in Kämpfen sucht, ist da im falschen Spiel. Das kann man, glaube ich, sagen. Also langsam sollten wir mal drüber reden. Na gut, Walking Simulator, und das mache ich ja durchaus ernst, ist ja wirklich sehr gelungen, auch wenn man irgendwann dann recht schnell merkt, naja, solange mir die Reisegeschwindigkeit nicht wichtig ist und ich nicht gerade senkrechten Klippen runter will oder schwer beladen bin, kann ich durch gedrückt halten von den beiden Triggern eigentlich sehr sicher laufen in den allermeisten Fällen. Aber trotzdem, du bist langsamer, geduckt kann dir übrigens auch nichts oder so gut wie nichts passieren, aber du bist halt so arschlangsam, dann wird's ja noch quälender. Also das finde ich echt insgesamt einen sehr gut gelösten Punkt. Jetzt kommen wir mal zu anderen gut gelösten Punkten. Also auch wenn es schon angeklungen hat mit der Weitsicht und überhaupt der Grafik, die ich wirklich sehr, sehr schön finde auf der PS4 Pro. Auf der PS4 ist gerade die Vegetation leider nicht ganz so schön, alles ein bisschen unschärfer, aber immer noch ein schönes Spiel. So allgemein der Stil der Grafik, der hat schon was. Also mit diesem schwarzen Zeug, das da nach oben blättert im Prinzip, aber halt in die falsche Richtung. Diesen ganzen GDs-Gedöns, diesen Strängen, an denen die hängen. ja, die Grafik eigentlich außerhalb der Städte, die finde ich relativ gewöhnlich, so generell, wie Sachen gelöst wurden. Der Artstyle finde ich schon sehr klasse, auch wie sich so Wasserfälle darstellen. Alles, was so mit Präsentation zu tun hat, finde ich doch überwiegend ziemlich gut gelungen. Wie siehst du das?
Würde ich so unterschreiben, wobei ich da auch den wichtigsten Punkt wirklich bei Sam, also dem Hauptcharakter selbst, und seinem BB nehmen würde. Also die Animationen, die sind halt einfach schon sehr, sehr detailliert und weiß nicht, als auch bei die Gewichtsverlagerung, ne, wenn du natürlich zu viel aufgeladen hast, das wirkt dann vielleicht auch mal ein Stück weit künstlich, aber wenn du nur eine normale Menge Fracht hast, dann wirkt das schon sehr echt.
Ja, also möchte ich wissen, was sie da an Motion Capturing eingebaut haben.
Ja. Wobei das übrigens nicht Norman Reedus ist, wie man aus den Credits erfährt. Also beim Gesichtsanimation schon, aber Körperanimation ist wohl jemand anders.
Das war zu teuer.
Und nee, das ist schon toll gemacht. Also man, weiß ich nicht, das fühlt sich halt einfach echt an. Ne? Also wie er nach links oder rechts gezogen wird. Ne? Gut, er stolpert dann vielleicht mal ein bisschen zu häufig oder so. Ne? Nee, aber das fühlt sich schon gut an und einfach sehr, sehr detailverliebt. Und man merkt halt einfach auch, man ist in dieser Welt auf sich alleine gestellt und genau das kommt
das
dadurch, weil das halt wirklich so im Zentrum steht. Ne? Mhm. Dieser Charakter und die Last, die er trägt, will er jetzt nicht philosophisch an was reindeuten, aber das funktioniert halt einfach. Und gerade die Beziehungen mit dem BB und auch die Animationen, die da dran hängen, also wenn es dann irgendwelche Herzbläschen
und so, oder schon sehr nett. Oder wenn es dann, wie gesagt, durch einen Sturz und durch einen Kampf aufgeregt wird und dann nimmt man, gut, so würde ich bitte, also ihr jungen Death Stranding-Spieler, so schüttelt man keine Babys durch, weil du kannst das wirklich so machen und es beruhigt sich. Also ein Baby muss man ganz immer den Nacken schützen.
Don't shake the baby, wie wir aus Two and a Half Men wissen.
Dass das Köpfchen nicht umknickt und so. Aber also das ist schon alles herzallerliebst. Ein anderer Punkt, der hat zwar auch grafische Komponenten oder Präsentationskomponenten, weil es einfach auch in aller Regel echt gut gemacht ist, das ganze Thema Cutscenes, die natürlich, wobei ich finde, durch dieses viele letzten Endes ist ja auch sind begrenzt herumrennen, finde ich sie, wirken sie gar nicht so überbordend, obwohl sie ja teilweise auch arschlang sind, wie in Metal Gear Solid 4 zum Beispiel, wo man teilweise echt, das darf ich mal wieder 10 Sekunden spielen, okay.
Ja, wobei das halt auch auf die Phase des Spiels ankommt, in der du dich gerade bewegst, also am Anfang, so die ersten 2 Stunden, da würde ich ja sagen,
da spielst du
10 Minuten von
dann wird es aber deutlich besser für viele Stunden.
Nee, eben, aber später wird es dann halt
dann
auch nochmal
wieder zu, weil die Story wieder zunimmt.
Ist aber halt auch typisch Kojima irgendwo. Ne?
Aber, also ich finde sie einfach gut gemacht. Und
sind sie zweifellos.
Und das ist
eine hervorragende deutsche Sprachausgabe.
Eine ganz tolle Sprachausgabe. Nicht immer lippensynchron, aber schon auch oft und vor allem gute Sprecher, die auch, man hat das Gefühl, sie wissen, was sie da sprechen. Oft hat man das Gefühl, dass die Sprecher Halbsätze lesen, die dann zufällig zusammengesetzt werden.
Und auch allgemein die Lokalisation. Also ich meine, bei den ganzen komischen Begriffen, die Kojima
da haben sie sich Mühe gemacht.
Da haben sie sich schon Mühe gemacht, das merkt man.
Ja. Und also das ist ganz großartig. Und das geht aber jetzt natürlich auch in den Story-Bereich rein. Und da sind wir jetzt an der Stelle, ich glaube, da entscheidet sich's, ob man das Spiel für eine 8.5 hält oder zumindest im 8er-Bereich hält oder ob man sagt, was für ein Dreck, weg damit. Und ich glaube, wir beide haben die Story als das empfunden, was sie ist, als abstrusen Quatsch, der aber unglaublich unterhaltend ist und der einem auch irgendwann an die Nieren geht und einen wirklich mitreißt.
Ja, und spannend ist, der natürlich so typisch erstmal mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Es gibt am Ende tatsächlich viele Antworten, also mehr, als ich gedacht hätte. Trotzdem nicht auf alles. Und das fand ich schon stark. Das ist absolut das Hauptmotivationselement. Und die Story steigert sich mit jeder
Man hat Vermutungen, man merkt relativ früh, eigentlich begegnet man allen nur als Hologramm, was auch nicht stimmt. Die gibt es dann schon meistens. Aber es ist wirklich, und dann gibt's, wir wollen ja nicht spoilern, wie beschreiben wir das, dann gibt's Abschnitte, die sind ganz anders als normalen Abschnitte. dann spielt man auch mal anders als sonst. Und also da ist schon viel geboten. Also es ist nicht so, dass die 50 Stunden quasi immer nur dasselbe wären, aber es kommt halt vor allem durch die Story, dass es
spannend bleibt. Aber wie gesagt, um das vielleicht direkt noch dazu zu sagen, also was die Spielmechanik teilweise, naja, ich will nicht sagen falsch macht, aber was die Spielmechanik vielleicht nicht so gut macht, sobald du dein Ziel erreicht hast und wirklich wieder eine Zwischensequenz freischaltest, einen neuen Charakter wie den Hartman beispielsweise später triffst, ohne jetzt näher was über den sagen zu wollen, das ist dann halt wirklich die Belohnung für die Mühe, die man sich vorher gemacht hat.
Ja.
Und das funktioniert.
Und ich glaube, dadurch denkt man am Ende des Tests auch, was für ein fantastisches Spiel, lass uns dem doch eine 95 geben.
Ja, wie gesagt, also da bin ich halt wirklich der Meinung, dafür müsste die Spielmechanik vielleicht ein bisschen ausgefeilter sein, ein bisschen vielfältiger.
Weniger repetitiv, anspruchsvoller.
Ja,
weil das Gefühl, was geleistet zu haben, sollte ja vielleicht nicht dadurch nur zustande kommen, dass man durchgehalten hat, so.
Ja, so extrem würde ich es
jetzt. Rückwärts nimmer, vorwärts immer.
Ja, wie gesagt, so extrem würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es geht zumindest in die Richtung. Aber wie gesagt, ich finde die Story wirklich so gut, dass ich sie wirklich als Belohnung empfunden habe. Und
es sind halt wieder
das Ende war halt schon.
Psst. Ja. Wir sind halt in einem Kojima-Spiel. Und es gibt das übliche Sammelsurium an, ja, allein die Namen. Ich meine, du hast gerade die Lokalisation gelobt und ich glaube, dazu gehört, dass sich sämtliche Übersetzer geweigert haben, die blödsinnigen Charakternamen auch noch ins Deutsche übersetzen. Dann hältst du nämlich einen Todmann, einen Stirbt-Niemann, einen Herzmann.
Wobei man hätte sich natürlich auch an dem guten alten Bruce Willis-Film orientieren können, dann hätte es der Stirb langsam geheißen.
Oder auch, was mich fast noch mehr nervt, ist, wie die Städte heißen. Edge Not City, Port Not City, Central Not City, Lake Not City, Western Little Rock, bla bla City. Ich fange an zu erfinden, das davor war echt. Ja, aber das sind triviale Details, aber das sind skurrile Charaktere. Dann gibt's, das darf man glaube ich, es gibt, ja, also du hast einen Gegenspieler und und das sind schon in so einer Superhelden-Fantastik angesiedelte, eigentlich sehr abstruse und unglaubwürdige Charaktere, aber in dieser Welt funktionieren sie. Und man will wissen, was ist mit dieser Fragile? Hat die wirklich da Atombomben geschmissen oder ist das eine gute? Und eigentlich ist es doch eine gute. Und so weiter und so fort.
Warum hat Kojima eine Französin dafür besetzt?
Und das trägt das Spiel doch erstaunlich weit.
Ja.
Und das, also ohne die Story würden wir das, glaube ich, beide im eher unteren 7er Bereich ansiedeln, oder? Würdest du so weit gehen?
Ja,
oder also, mittleren 7er Bereich, sagen wir
mal. Ja, doch, also das schon, ja.
Ja. Und man kann es aber nicht trennen, nur die Story wird mich auch nicht interessieren. Und dieses von uns immer wieder jetzt gerügte, endlos durch die Gegend laufen, da steckt natürlich auch schon ein Sinn dahinter. Das ist schon Absicht. Du sollst die Einsamkeit spüren, das Beschwerliche. Du bist ja, das ist auch so ein Punkt, der völlig abstrus ist, du befreist ja, oder du verknüpfst ja Amerika neu. Aber wusstest du, dass Amerika von West zur Ostküste etwa 40 Kilometer nur breit ist? Weil sie haben halt wirklich, sie lassen dich auf einer Amerika-Karte rumlaufen, aber vor Ort sind es halt dann doch nur Entfernungen von ein paar Kilometern. Und also das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber muss man auch als künstlerische Freiheit. Aber du sollst halt diese Leere spüren, diese Einsamkeit und das ist schon geglückt in vielen Punkten.
Ja.
Also wenn du dann wirklich nach einer beschwerlichen Reise an dein Ziel kommst, hast du einfach ein gutes Gefühl. Und dann kriegst du zur Belohnung die Cutscene und dann denkst du wieder, der Kojima ist ein echt dufter Typ, was der da wieder sich da hat einfallen lassen.
Ja.
Oder, und eine Stunde oder später denkst du wieder,
was hat der wieder genommen?
Was hat denn der wieder für einen Scheiß? Das macht doch keinen Spaß. Und das ist so das ständige Auf und Ab in diesem Spiel. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich die Einsamkeit erwähne, die mir echt immer mehr aufgestoßen ist im Spielverlauf. Dass ich da draußen einsam bin, okay. dass ich teilweise Fracht finde von anderen Booten, teilweise treffe ich sogar andere Booten, das sind dann aber KIs, du triffst nie einen anderen Spieler oder einen Avatar von einem anderen Spieler. Alles okay.
Die reichen ja manchmal sogar Objekte.
Und du kannst sie dann entweder zum Ziel befördern oder einfach in die nächsten Briefkastensäule werfen, kriegst auch eine Belohnung für. Alles wunderbar. Glaube ich ihm, manchmal fast zu viel von diesen Mules unterwegs, aber auch da kann man gut weglaufen. Oft manchmal fährt ein LKW rum. Alles okay. Die GDs, die da immer rumlungen, auch okay. Insgesamt ist der Eindruck, ich bin allein auf weiter Flur in einer tollen Vista oder einer tollen Landschaft.
Aber man ist halt wirklich allein.
Man ist wirklich allein. Aber in den Städten glaube ich es nicht. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die Charaktere, die es gibt, aufzuschreiben im Spiel. Wir verraten es nicht, wen es alles gibt, aber wenn wir uns selbst mitzählen und wenn wir das BB mitzählen, wer das Spiel durchspielt, wird jetzt Ruhe. Und wenn wir sogar Charaktere mitzählen, die es ausschließlich in Cutscenes gibt, das sind nämlich die meisten sogar, glaube ich, oder kommen wir auf exakt ein Dutzend Charaktere im Spiel. Jetzt haben wir uns ein bisschen gestritten, weil du meinst, diese ganzen Leute, die ja teilweise auch Prominenten sind, denen man begegnet, das wären auch Charaktere. Ich kann das nicht so sehen, denn, als Erklärung für euch, die sieht man nur als Hologramme, also quasi wie bei Wing Commander so ein eingeblendetes Porträt von einem Kilrathi, so interpretiere ich die, oder von einem Wingman. Wenn man die in Wing Commander wirklich nur quasi als Hologramm oder was das sein soll, da im Raumschiff-Cockpit sehen würde. Da gibt es Dutzende, ja. Und die sagen auch teilweise eigene Dialogzeilen und beschreiben deine nächste Mission. Aber das wirkt nie, wie jemanden zu treffen. Und da frage ich mich, schön und gut, dass es zwischen den Städten so einsam ist.
Was halt auch daran liegt, dass das halt auch wirklich einfach nur eine Dialogszene ist, die abläuft.
Ja.
Da ist halt keine Interaktion.
Es ist zwar in-game quasi, aber es ist keine Interaktion.
Also ich meine, weil ich glaube, im nicht verpflichtenden Bereich gibt es sowieso keine Cutscenes. Es gibt im ganzen Spiel eine einzige Sequenz, in der man auch mal ein Knöpfchen drücken muss. Also so, in Anführungszeichen, Quicktime-Sequenz. Aber auch da hast du keine Entscheidungsmöglichkeit oder so, sondern du sagst einfach nur so, jetzt mache ich das, diese Aktion. Ich will sie gar nicht näher beschreiben.
Also, was ich einfach rüberbringen möchte, man fühlt sich im Prinzip das ganze Spiel über außerhalb der Cutscenes rein, wie wenn man nur mit einem Missionscomputer spricht. Da gibt's keinerlei Menschen, echte Menschen. Ja. In den Cutscenes gibt's die, darum kommen wir auch auf ein Dutzend Leute. Aber dieses Edge Not City, nachdem die Hauptstadt zerstört wird am Anfang vom Spiel, das ist wirklich kein Spoiler, das passiert sofort quasi nach einer halben Stunde, das sieht man auch in der SDK und alles. Also die wahrscheinlich zweitgrößte Stadt hat immerhin, es ist ja Postapokalypse, fast alle tot, 42.000 und ein paar zerquetschte Einwohner, wird einem gesagt. Man kann nämlich auch so Texte lesen, wenn man noch tiefer in die Welt eintauchen muss. Man sieht außerhalb von Cutscenes, da sieht man mal 5 Leute gleichzeitig rumbuseln. Man sieht immer nur den Missionsheini oder man sieht mal 2 so Soldatenhologramme, die so Wache spielen oder so. Das ist alles, was du von den 42.000 Leuten siehst. Du bist immer allein. Und da denke ich mir, sorry, nein, irgendwo leben die doch unter Grund, geschützt von den GDs. Bin ich denn ein Aussätziger? Nee, die finden mich doch spannend. Die wollen mit mir ein Trinken gehen, mir was verkaufen. Vielleicht wollen, ich bin ja immerhin Norman Reedus rein optisch, wollen auch einige mit mir Sex haben. Gibt's alles nicht. Das ist wirklich also ausgestorben. Und ich habe mich lange im Spiel gefragt, ist der eigentliche Trick, dass ich ganz allein bin und nur noch in einer Matrix herumlaufe? Ja. Nein, die sollen, um es aufzulösen, nein, die sollen da schon sein. Aber die gibt's einfach nicht. Und das hat mich immer mehr gestört. Das fand ich irgendwie ein Taschenspielertrick. Wie diese Theaterstücke, Wilhelm Tell oder was auch immer, wo von großen Schlachten im Rahmen des sogenannten Botenberichts oder Mauerblicks berichtet wird. Dann steht dann auf der Bühne einer, guckt über eine Mauer, ganz sprichwörtlich teilweise, und redet davon nur Tausenden von Soldaten, die aufeinander knallen. Aber sie haben halt nur 5 Schauspieler vor der Mauer und du siehst nichts von dieser Schlacht. Und so fühlt man sich im Spiel die ganze Zeit. Das hat mir echt ein bisschen Stimmung gekostet. Dich hat es aber weniger gestört anscheinend.
Ja, mich hat es im Endeffekt nicht gestört, weil ich mich da genauso wie bei den prinzipiell zu geringen Entfernungen in Nordamerika einfach damit abgefunden okay. habe nach einer gewissen Zeit, weil die Charaktere selbst sind natürlich spannend. Ich habe auch natürlich gedacht, ja, 42.000 Einwohner, wo sind die denn alle? Ja, und gibt es einen Türsteher, der sagt, hier, du kommst hier nicht rein? Ne? Ja. Und ja, nee, das wäre vielleicht schön gewesen, aber das hätte im Zweifel den Rahmen gesprengt. Ich meine, was erzählt man denn da
ja,
bei den Begegnungen?
Ne? Dann hätten sie mir wenigstens sagen sollen, pass auf, du bist ja so ein besonderer wie ein Wiedergänger, die haben alle Angst vor dir, dein Blut ist nicht ganz koscher, wir wollen nicht, dass du in Kontakt bist. Aber dann hätten sie mir zumindest mal von oben runter aus meinem Privatquartier mal eine riesige Plaza zeigen müssen. Kann ja nicht so schwer sein, da 500 Modelle zu klonen und kurz mal zu animieren.
Ja.
Also es macht einfach keinen Sinn, finde ich.
Ja.
Also, Negativpunkt. Ja, das ist so, was uns zu dem Spiel einfällt, aber wir haben uns dennoch, oder du hast dich zu einer 8,5 entschieden, die ich mittragen kann. Ich würde ein bisschen drunter bleiben, persönlich. Und um das einfach nochmal zusammenzufassen, überlasse ich dir das Schlussplädoyer, warum du zu deiner Wertung stehst.
Ja, ich habe es ja im Prinzip eingangs eigentlich fast schon gesagt. Es ist halt wirklich diese recht faszinierende Spielwelt. Ich sage deshalb recht faszinierend, weil ich persönlich ja am Anfang gar nicht so schnell
war. Ja, SDK, ja.
Das kam bei mir einfach mit zunehmender Spielzeit und einfach diese ganzen verrückten Ideen, die da drin sind. Mir ist am Anfang gar nicht aufgefallen, dass dieser Deadman zum Beispiel die Narbe da am Kopf hat und ähnliche Sachen. Und auch dieser Hartman, der einfach
oder
unglaublich
die,
lustig
darf
ist.
Darf ich noch ein Detail nennen? Ja, auf deinem nackten Körper, den sieht man immer wieder bei Jugendfrei, hast du ja quasi so, also wie wenn jemand bei einem Sonnenbrand, den du dir ansonsten zugezogen hast, der dann zu Bräune wurde irgendwann, die Hand draufgelegt hat, hast du ganz viele kleine Kinderhände. Und das sind natürlich die GDs, die über dich drüber laufen, irgendwie ja. in dieser Synergie zwischen Totenreich und Lebenreich. Lauter verrücktes Zeug ist ja. da drin.
Nee, und was an der Story, wie gesagt, so verrückt und teilweise auch nicht so abschließend logisch sie auch sein mag, sie ist und bleibt spannend. Sie hat ein ganz großartiges Finale, wie ich finde. Und aber was am tollsten wirklich funktioniert, das ist aus meiner Sicht, ich habe ja im Test so ungefähr beschrieben, dass also dieses BB, das heißt ja Bridge Baby bedeutet das ja.
Oder einfach Baby auch, Baby, ja.
Ja, so, auch nee, irgendwie. Ja, so und wie gesagt, also es fungiert halt als Brücke, ne? Hier kann man GDs dadurch wahrnehmen und so weiter. Aber ich habe das im Test halt so, auch so geschrieben, es bildet nicht nur eine Brücke zu dieser Totenwelt, sondern es dient halt auch wirklich als Brücke zu Sam. Hm. Der ist jetzt nicht unbedingt ein super sympathischer Typ, ne? Zumindest für mich persönlich auch, weil der redet ja auch nicht viel und bla. Und dieses Baby und wie er damit, also wie du selbst letztlich damit umgehst und so weiter und wie es auf dich reagiert und so, das ist einfach wirklich ganz toll und da entsteht einfach eine ganz tolle Bindung nachher zu diesem unnahbaren Sam, die ich am Anfang so echt nicht für möglich gehalten hätte und gipfelt dann halt wirklich halt auch in einem klasse Finale, das man erlebt haben sollte.
Das man erlebt haben sollte, um das Spiel zu beurteilen. Nicht nach 10 Minuten sagen, ist so eine Postbotensimulation.
Ja.
Ja. Trotzdem, ich kann durch jeden verstehen, der das gar nicht erst ausprobieren möchte, weil man muss echt viel Lebenszeit investieren. Und um das von meiner Seite aus nochmal zu sagen, die Lebenszeit, die investierte, fand ich zu ungefähr einem Drittel fast schon verschwendet. Und die restlichen zwei Drittel haben mir Spaß gemacht. Das ist mein ehrliches Fazit. Wie gesagt, darum von mir aus wäre es eher eine 8. Aber eine 8 schon, keine 7, irgendwas. Weil man muss einfach schon die Ideen loben, auch wenn nicht alles klappt, gerade spielmechanisch, die der Kojima da reingesteckt hat. Es ist ein ungewöhnliches Spiel. Es ist eben kein Spiel von der Stange. Wenn ich da jetzt schon wieder lese in Kommentaren, hey, immer diese hochglanzpolierten AAA-Titel. Nein, das ist es nicht. Es ist ein sicherlich von der Ausstattung, vom Aufwand her AAA-Titel, aber es ist ein quirky Titel. Es ist sehr voll von Abstrusitäten. Das ist nicht das typische Assassin's Creed oder Call of Duty oder Schlag mich tot. In diesem Sinne, danke, dass ihr uns gelauscht oder sogar zugeguckt habt. Und um das noch aufzulösen, die sind natürlich leer. Wir sind gar nicht Postboten, die Pakete austragen, um sich ihren kümmerlichen Spielejournalistenlohn aufzubessern. Und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Pro- und Contra-Diskussion.
Tschüss.